Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon ist Petra Enzminger, herzlich willkommen. Bei einem Flugzeugabsturz in Äthiopien sind laut Airline alle Insassen ums Leben gekommen. Womöglich sind unter den Opfern auch Deutsche und Mitarbeiter der Vereinten Nationen. Unser erstes Thema in dieser Sendung. Türkische Behörden verlängern deutschen Korrespondenten die Arbeitsgenehmigung nicht mehr. Das sorgt für viel Kritik hierzulande, das hören Sie. Frankreichs Präsident Macron macht sich Gedanken über die Zukunft Europas. Auf seinen jüngsten Reformvorstoß antwortet nun nicht die Kanzlerin, sondern CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Wie das ankommt, erfahren Sie. Mit Orkanböen bis Windstärke 12 ist Sturmtief Eberhard über den Westen und die Südhälfte Deutschlands gezogen. Auch die Folgen sind Thema bei uns und Sie erfahren zum Abschluss, was in den Kommentaren der Tageszeitungen morgen zu lesen ist. Beim Absturz der Boeing in Äthiopien sind alle 157 Insassen ums Leben gekommen. Das hat die Fluggesellschaft Ethiopian Airlines mitgeteilt. An Bord sollen Passagiere aus 33 Nationen gewesen sein. Und eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes hat inzwischen mitgeteilt, dass man dort davon ausgeht, dass auch deutsche Staatsangehörige unter den Opfern sind. Und es sind womöglich auch noch UNO-Mitarbeiter unter den Opfern, auch Mitarbeiter des Flüchtlingshilfswerks UNHCR nämlich. Das hat Flüchtlingshochkommissar Filippo Gandhi erklärt. Schon kurz nach dem Start auf dem Weg von Addis Abeba nach Nairobi war der Kontakt abgebrochen. Linda Staude mit Informationen zum Absturz. Sie war dort in Nairobi am Flughafen.
Terminal 1A am internationalen Flughafen von Nairobi. Dutzende Menschen warten auf die Ankunft der Linienmaschine aus Addis Abeba. Isaac Lugi ist gekommen, um seinen Bruder abzuholen, der aus Kanada zu Besuch kommt. Aber er wartet schon 3 Stunden, vergeblich.
We don't know what's happening actually.
Wir wissen bis jetzt immer noch nicht, was los ist. Die Flughafencrew gibt uns keine Informationen. Wir wissen einfach nichts.
We don't know.
Die große Anschlagtafel zeigt für den Flug ET-302 verspätet, voraussichtliche Ankunft 13.15 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt ist die Maschine von Ethiopian Airlines bereits lange abgestürzt. Der Unfall ereignete sich, nachdem das Flugzeug um 8.48 Uhr vom Bole International Airport in Addis Abeba gestartet ist. 6 Minuten später ist es vom Radar verschwunden.
It got lost in terms of radar surveillance.
So der kenianische Transportminister James Macharia. Nach Angaben von Ethiopian Airlines hat der Pilot kurz nach dem Abflug Probleme gemeldet und den Tower um Erlaubnis für die Rückkehr nach Addis gebeten. Die habe er bekommen, aber dann sei der Kontakt zu der Maschine abgebrochen. Alle 157 Insassen starben.
We can now confirm.
Wir können jetzt bestätigen, dass Staatsbürger von mindestens 35 Nationen an Bord waren. Mindestens, weil die Staatsangehörigkeit von 2 Passagieren noch unbekannt ist. Kenia ist mit am schlimmsten betroffen, mit 32 von den 149 Passagieren. Die Ursache des Absturzes ist derzeit noch unklar. Die Maschine vom Typ Boeing 737 MAX 8 war erst wenige Monate alt und die staatseigene Ethiopian Airlines gehört zu den größten und besten Fluggesellschaften Afrikas. Flugzeugbauer Boeing äußerte sich, so wörtlich, zutiefst betrübt über den 2. Absturz seines neuesten Flugzeugtyps in knapp 5 Monaten. Ende Oktober war eine baugleiche Maschine von Lion Air nach dem Start im indonesischen Jakarta ins Meer gestürzt. 189 Menschen starben. Boeing kündigte an, bei den aktuellen Ermittlungen zur Absturzursache technische Unterstützung zu leisten.
Linda Staude über den Flugzeugabsturz in Äthiopien. Es ist sicher ein weiterer Schlag in den deutsch-türkischen Beziehungen. Da wird deutschen Journalisten die Arbeit in der Türkei verweigert, ihre Ausreise erzwungen. Mehreren deutschen Korrespondenten wurde die Arbeitserlaubnis verwehrt. Darunter der Leiter des ZDF-Studios in Istanbul, Jörg Brase, der heute auch die Türkei schon verlassen hat. Dagmar Pepping hat Reaktionen aus Deutschland für uns gesammelt. Das Ganze wird erwartungsgemäß ja recht kritisch kommentiert.
Die Reaktion von Außenminister Heiko Maas in Richtung der türkischen Regierung war deutlich. Keine Arbeitserlaubnisse für deutsche Journalisten im Land, das sei nicht akzeptabel, sagte der SPD-Politiker im Bericht aus Berlin des ARD-Hauptstadtstudios.
Das hat mit unserem Verständnis von Pressefreiheit nichts zu tun. Wir haben im Übrigen auch dieser Tage irritierende Äußerungen eines türkischen Ministers gehört, der angekündigt hat, dass auch deutsche Urlauber in der Türkei festgenommen werden können, falls sie sich etwa in Deutschland über die sozialen Netzwerke zu kritisch gegenüber der türkischen Führung geäußert haben.
Die Folge, das Auswärtige Amt hat seine Reisehinweise für den NATO-Mitgliedstaat verschärft. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die türkische Regierung weitere Maßnahmen gegen Vertreter deutscher Medien sowie zivilgesellschaftliche Einrichtungen ergreife, heißt es in dem aktualisierten Hinweis, der auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes zu finden ist. In den vergangenen Jahren seien vermehrt deutsche Staatsangehörige willkürlich inhaftiert worden, oft wegen des Verdachts, sie unterhielten Beziehungen zu einer in der Türkei als terroristisch eingestuften Organisation, zum Beispiel der Gülen-Bewegung, heißt es dort weiter. Außenminister Maas warnt,
dass jeder, der in die Türkei fährt oder fliegt, damit rechnen könnte, dass er dort zur Rechenschaft gezogen wird, wenn er sich in welcher Form auch immer in Deutschland öffentlich oder über soziale Netzwerke allzu kritisch mit der türkischen Regierung auseinandergesetzt hat.
In Einzelfällen könnte dazu bereits gehören, dass man einen Fremdenbeitrag teilt oder liked, heißt es im Reisehinweis seines Ministeriums. Außerdem müsse davon ausgegangen werden, dass auch nicht öffentliche Kommentare in sozialen Medien durch anonyme Denunziation an die türkischen Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet würden. Betroffen von solchen Maßnahmen seien insbesondere deutsche Staatsangehörige mit engen privaten und persönlichen Bindungen in die Türkei, sowie Personen, die neben der deutschen auch die türkische Staatsangehörigkeit besitzen, warnt das Auswärtige Amt. Spitzenpolitiker verschiedener Parteien reagieren mit deutlicher Kritik auf die erzwungene Ausreise der deutschen Journalisten. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sprach im Tagesspiegel, dessen langjähriger Türkei-Korrespondent das Land am Nachmittag verlassen hatte, von einem Akt staatlicher Willkür. Die Pressefreiheit sei für Demokratie nicht verhandelbar. Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles sprach von einem relevanten Rückschritt für die deutsch-türkischen Beziehungen. Außenminister Maas werde sich weiter auf allen Ebenen dafür einsetzen, dass deutsche Korrespondenten in der Türkei frei und ohne Bedrängnis ihrer Arbeit nachgehen könnten, betonte Nahles ebenfalls im Tagesspiegel. FDP-Chef Christian Lindner kritisierte, die Türkei mutiere zu einer islamistischen Präsidialdiktatur. Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock forderte die Bundesregierung und die EU auf, den Druck auf die Türkei zu erhöhen. Eine Protestnote an Ankara genüge nicht als Antwort, so Baerbock. Linken-Fraktionschefin Sarah Wagenknecht forderte die Bundesregierung auf, ihre Beschwichtigungspolitik zu beenden und Rüstungsexporte in die Türkei ebenso zu stoppen wie Finanz- und Kredithilfen.
Dagmar Pepping, und laut ZDF-Intendant Thomas Bellut bereitet der Sender eine Klage gegen die abgelehnte Akkreditierung des Studioleiters in Istanbul vor. Da wird an diesem Wochenende kräftig über einen vorzeitigen Wechsel im Kanzleramt spekuliert, einen Wechsel von Angela Merkel zu Annegret Kramp-Karrenbauer. Da bringt sich die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer auch schon wieder in Stellung. Sie ist es, die auf das jüngste Plädoyer für eine tiefgreifende EU-Reform des französischen Präsidenten Macron reagiert und eben nicht Kanzlerin Angela Merkel. Christoph Jenert hat den Zeitungsbeitrag gelesen, in dem Kramp-Karrenbauer ihre Vorstellungen über ein künftiges Europa denen Macrons entgegenstellt.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron musste ein paar Tage auf die Antwort aus Deutschland warten. Er bekam sie am Wochenende. Nicht etwa von Kanzlerin Angela Merkel, auch nicht von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, sondern von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Und zwar per Gastbeitrag in der Welt am Sonntag. Darin schreibt AKK, wie sie sich Europa vorstellt und erteilt einigen von Macrons Vorschlägen eine direkte Absage. Sichere Außengrenzen, ja bitte, aber europäisches Sozialsystem, nein. Vergemeinschaftung von Schulden, nein. Europäischer Mindestlohn, auch nein. Diese kategorische Ablehnung irritiert aber so manchen vom Koalitionspartner SPD sowie Außenminister Heiko Maas. Er hat dem ARD-Bericht aus Berlin darauf hingewiesen, dass es dazu eigentlich eine Abmachung gibt.
Das hat die Regierung in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt und daran halten wir auch fest. Und das ist zumindest für die sozialdemokratische Seite in der Regierung auch ein Thema, das wir sehr ernsthaft mit unseren Partnern und vor allem natürlich mit Frankreich vorantreiben wollen.
Auch die AfD hat auf Kramp-Karrenbauers Vorschläge reagiert. Die Absage an Zentralismus und Vergemeinschaftung von Schulden, Sozialsystemen und Mindestlohn sei vollkommen unglaubwürdig, sagt Fraktionschefin Alice Weidel. Und FDP-Vize-Fraktionschef Alexander Graf Lambsdorff kritisiert den Text an sich. Der sei veraltet, sagt er.
Frau Kramp-Karrenbauer fordert einen Binnenmarkt für Banken. Den gibt es längst. Wir haben sogar eine Bankenunion. Sie fordert die Stärkung von Frontex. Die entsprechende Verordnung ist gerade gemacht worden. Sie sagt, EU-Beamte sollen Einkommensteuer zahlen. Das tun die längst. Also mit anderen Worten, der Text ist in weiten Teilen einfach auch überholt, nicht mehr aktuell.
CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak erklärt den Hintergrund von Kramp-Karrenbauers EU-Plan. Wichtig sei, klarzumachen, wofür die CDU stehe.
Annegret Kramp-Karrenbauer hat deutlich gemacht, dass wir jetzt den Weg gestalten müssen, damit es allen Menschen in Europa besser geht. Aber da helfen nicht einfache ideologische Rezepte wie eine europäische Arbeitslosenversicherung oder ein Lohn für alle in Europa, sondern auch diejenigen zu unterstützen, die es bisher schwer haben und gleichzeitig darauf zu achten, dass alle auch die Stabilitätskriterien einhalten.
Und genau das kritisiert der ehemalige SPD-Chef Martin Schulz im ZDF, nämlich wie Kramp-Karrenbauer die EU nutzt, um Wahlkampf in eigener Sache zu machen.
Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich versucht als neue Vorsitzende der CDU in einer großen Sonntagszeitung. Ich finde, vieles von dem, was sie da gesagt hat, ist gerichtet an die Mitglieder der CDU und die Konservativen in Deutschland, hat aber mit der europapolitischen Debatte von Emmanuel Macron eigentlich nichts zu tun.
Eines machen alle Äußerungen klar. Der Wahlkampf für die Europawahl beginnt nicht erst. Nein, wir sind schon mittendrin.
Christopher Jennert informierte. Schärfere Zensur und die Abkopplung vom weltweiten Datennetz. Das ist das, was die Kritiker des geplanten neuen russischen Internetgesetzes befürchten, sollte es denn in Kraft treten. Mitte nächster Woche wird der Gesetzentwurf in zweiter Lesung im Parlament beraten. Heute haben Tausende gegen diese Pläne der russischen Regierung protestiert. Marta Wyczynski hat die Kundgebung in Moskau verfolgt.
Hände weg vom Internet. Dieser Ruf schallt immer wieder über den Sacharow-Platz im Zentrum Moskaus. Zunächst sieht es danach aus, als würden die sogenannten Netzaktivisten unter sich bleiben. Doch dann füllt sich der Platz, bis schließlich knapp 15.000 Menschen für ein freies Internet demonstrieren. Ich habe nur ein Leben. Ich bin als freier Mensch geboren und ich will mein Leben in Freiheit leben. Das, was jetzt eingeführt wird, verstößt gegen das Grundgesetz. Deswegen bin ich hier.
Wir protestieren gegen die Verletzung unserer Rechte. Uns gefällt die Politik nicht, welche vom Präsidenten und der Regierung geführt wird. Mich persönlich beleidigt dies zutiefst. Deswegen bin ich hier.
Sie protestieren vor allem gegen ein geplantes Gesetz für die Schaffung eines sogenannten autonomen Internets. Durch ein eigenes nationales Domainsystem soll das russische Internet im Ernstfall vom Rest der Welt abgekoppelt werden können und trotzdem weiter funktionieren. Und zwar, indem alle Internetprovider verpflichtet werden, dieses neue System zu nutzen und zugleich dem Staat Zugriff auf ihre Kanäle zu gewähren. Für viele bedeutet das Ende der Freiheit der russischen Bürger.
Diese Idee kann nicht gut sein. Es ist offensichtlich, dass dieses Gesetz darauf abzielt, im Internet Zensur einzuführen. Man will alles an den FSB und das Innenministerium weitergeben, zu denen wir überhaupt kein Vertrauen mehr haben. Es ist ein korruptes Zensurgesetz und dagegen wollen wir uns wehren. Habt ihr von Nordkorea gehört, von China? Keiner will, dass es hier genauso wird.
Und vor allem nicht, weil die Menschen das Internet, so wie es jetzt ist, bereits kennen. Sie wissen, was Freiheit bedeutet. Wir haben YouTube, Twitch und andere beliebte Kanäle, die man dann dicht machen könnte. Gerade dieses Thema bewegt nicht nur die jüngere Generation. Auch viele Ältere sind gekommen. Sie sind zwar ohne Internet aufgewachsen, sehen es aber als einen wichtigen Teil ihres Lebens an. Ich habe ganz viele Freunde und Verwandte in Deutschland, Österreich, Australien, den USA. Mit denen will ich weiterhin in Kontakt bleiben können. Und je mehr wir an solchen Aktionen teilnehmen, desto schwerer wird es für die Regierung zu sagen, schaut her, alles ist doch gut, alle sind zufrieden. Am Mittwoch berät die Duma in zweiter Lesung über den Gesetzentwurf. Bevor das Gesetz dann endgültig in Kraft treten kann, soll es noch technische Tests geben. Wann genau und in welchem Ausmaß ist nicht bekannt. Allerdings ist die Teilnahme für alle Netzprovider verpflichtend. Auf die Chance, dass sich die Idee vom autonomen Internet möglicherweise gar nicht umsetzen lässt, wollen sich die Demonstrierenden jedoch nicht verlassen.
Bei uns im Staat funktioniert vieles nicht, was sich die Regierung und der Präsident ausgedacht haben. Aber das bedeutet nicht, dass man einfach abwarten kann und nicht protestieren. Man muss sich wehren.
Der Beitrag von Marta Wilczynski. Noch immer lähmt der massive Stromausfall weite Teile Venezuelas. Wer oder was für den Stromausfall verantwortlich ist, darüber streiten Regierung und Opposition weiter. Und dem anhaltenden Ausfall zum Trotz gehen auch die Proteste weiter. Markus Plate.
Noch unter dem Eindruck des tagelangen landesweiten Stromausfalls haben in Venezuela gestern wieder zehntausende Menschen gegen das Regime von Staatschef Nicolas Maduro demonstriert. Und das unter erschwerten Bedingungen. Die Metro von Caracas war am Samstagmorgen immer noch außer Betrieb. Vor allem Regierungsgegner aus den armen Vierteln mussten sich zu Fuß auf den langen Weg ins Zentrum der Hauptstadt machen. Zunächst schien es, als würden die Maduro unterstehenden Sicherheitskräfte die Opposition diesmal nicht, wie bislang, unbehelligt demonstrieren lassen wollen. Bereits in der Nacht zum Samstag hatten bewaffnete Polizisten nach Oppositionsangaben den Aufbau einer zentralen Bühne unterbunden und drei Arbeiter festgenommen. Oppositionschef und Gegenpräsident Juan Guaido griff in Ermangelung einer Bühne und von Lautsprechern zu einem Megafon, auch wenn seine Ansprache deshalb nur zu wenigen seiner Anhänger durchdrang. Wir werden ganz Venezuela organisieren und dazu aufrufen, nach Caracas zu kommen. Wir werden so lange auf der Straße bleiben, bis wir die Freiheit erreicht haben. Erneut sind auch wieder tausende Unterstützer Maduros auf die Straße gegangen. Doch der tagelange Blackout hat der Regierung geschadet. Dass die Verantwortlichen für den landesweiten Stromausfall vom Donnerstag tatsächlich, wie von Maduros Informationsminister Jorge Rodriguez behauptet, in Washington sitzen, das glaubte auf der Oppositionsdemonstration naturgemäß niemand. Für Nicolas Maduro ist die Situation seit Donnerstag nicht komfortabler geworden.
Markus Plate über den Machtkampf in Venezuela. Gab es Schmiergeldzahlungen von Porsche-Mitarbeitern an den Betriebsrat? In den vergangenen Jahren ist der Autobauer mehrfach solchen Hinweisen nachgegangen. Nun erneut entsprechende Vorwürfe, harte Vorwürfe. Thomas Wagner sagt uns, was davon zu halten ist.
Die Vorwürfe, die sich nach Angaben des Südwestrundfunks gegen 17 Porsche-Betriebsräte richten, haben es in sich. Demnach sollen die Betriebsratsmitglieder jeweils Tausende von Euro dafür entgegengenommen haben, um sich für die Umwandlung von befristete in unbefristete Arbeitsverträge einzelner Mitarbeiter einzusetzen. Der SWR beruft sich auf anonyme Schreiben betroffener Mitarbeiter, die beim Sender und bei der Stuttgarter Zeitung vorlegen, die aber glaubhaft erschienen. Ähnliches berichtet heute auch die Bild am Sonntag. Porsche selbst habe, heißt es übereinstimmend, interne Untersuchungen gegen einzelne Betriebsratsmitglieder bestätigt. Es habe immer mal wieder Hinweise auf angebliche Bestechlichkeit von einzelnen Betriebsratsmitgliedern gegeben, zitiert die Stuttgarter Zeitung am späten Sonntagnachmittag in ihrem Online-Angebot einen Porsche-Sprecher. Diese Hinweise seien zwar allesamt überprüft worden, hätten aber nie belegt werden können. Das Unternehmen verweist im Übrigen auf eine betriebliche Vereinbarung, die die Übernahme von Zeitarbeitsverträgen in unbefristete Jobs regelt. Basis sei ein Punktesystem in Verbindung mit mehreren Kontrollinstanzen, das, wie es heißt, als rechtskonform bewertet worden sei. In der deutschen Presseagentur meldete sich auch Uwe Hück zu Wort, seit 2003 bis Anfang Februar Konzernbetriebsratschef bei Porsche. Hinweise auf angeblich korrupte Betriebsräte habe es in der Vergangenheit immer mal wieder gegeben, so Hück. Aber konkret etwas Belastbares sei bislang nicht herausgekommen. Allerdings habe er das Thema bei Betriebsversammlungen immer wieder aufgegriffen und betont, dass Bestechlichkeit in der Betriebsratsarbeit nicht stattfinden dürfe. Vor gerade mal einem Monat hatte Hück allerdings völlig überraschend seinen Hut als Betriebsratsvorsitzender genommen, um, wie es heißt, sich an der bevorstehenden Kommunalwahl in Pforzheim zu beteiligen.
Schmiergeldvorwürfe gegen den Porsche-Betriebsrat Thomas Wagner war das. Ein stürmisches Wochenende in Nordrhein-Westfalen. Sturm Eberhard fegte über das Bundesland hinweg. Der Zugverkehr wurde am Nachmittag komplett gestoppt. Unser Landeskorrespondent Moritz Küpper über ein Sturmtief und seine Wirkung.
Am Nachmittag rollten die Züge in die Bahnhöfe und blieben stehen. Mit Orkanböen bis Windstärke 12 ließ Sturmtief Eberhard in NRW den Fernverkehr komplett ausfallen. Die Regionalzüge fuhren nur teilweise. Auch in Hessen und Rheinland-Pfalz hielt die Bahn nach eigenen Angaben Züge an Bahnhöfen zurück. An einem Hauptreisetag wie dem Sonntag bildeten sich so lange Schlangen in den Bahnhöfen. Die Bahn bot allen Reisenden an, Fahrkarten zu stornieren oder in der nächsten Woche ohne Zugbindung zu nutzen. Die Zugausfälle hatten jedoch weitreichende Folgen, denn Nordrhein-Westfalen als das bevölkerungsreichste Bundesland, zudem in der Mitte Deutschlands gelegen, ist einer der Hauptknotenpunkte der Bahn, gerade mit den Strecken von NRW nach Hamburg, Hannover, Kassel und Frankfurt sowie das benachbarte Ausland. Zwei wichtige Stellwerke in Essen und Wuppertal waren ausgefallen, zudem der Bahnhof Essen zeitweise ohne Strom. Die Entscheidung sei wegen, Zitat, vieler gesperrter Strecken und zur präventiven Schadensabwendung getroffen worden, teilte das Unternehmen mit. Sollten Reisende an Bahnhöfen stranden, bereite die Bahn Übernachtungszüge vor, sagte ein Sprecher. Auch nahezu alle Nachtzüge, die die österreichische Bundesbahn in Deutschland betreibt, wurden annulliert. Polizei und Feuerwehr mussten in ganz Nordrhein-Westfalen zudem zu hunderten Einsätzen ausrücken. Überall war von runterkommenden Dachziegeln berichtet worden. In Köln wurde ein Notarztfahrzeug dadurch so schwer beschädigt, dass es nicht weiterfahren konnte. Bäume stürzten, wie in Bochum, Dinslaken oder Köln, auf Autos. In der Domstadt musste eine Person unter einem umgestürzten Baum befreit werden. In Bochum wurde eine Feuerwehrfrau bei Rettungsarbeiten durch einen umstürzenden Baum leicht verletzt. Bei Aachen fielen an der A44 und der A4 Äste auf die Fahrbahn, die teilweise gesperrt werden musste. Auch der Schiffsverkehr war eingeschränkt. In Duisburg wurde ein tonnenschwerer Verladekran umgeweht und landete zur Hälfte im Rhein. Das Führerhaus sei glücklicherweise unbesetzt gewesen, hieß es. Der Schiffsverkehr werde um die Gefahrenstelle herumgeleitet. In Rheinland-Pfalz beschädigte das Unwetter die Stadthalle in Bitburg. Gerade im Süden Deutschlands, in Baden-Württemberg und in Teilen von Bayern, wurde am Abend vor orkanartigen Böen gewarnt. Das Zweitliga-Fußballspiel zwischen Greuther Fürth und Dynamo Dresden wurde abgesagt. Im Schwarzwald stellten mehrere Skilifte den Betrieb ein, wie ein Sprecher der Liftbetreiber sagte.
Moritz Küpper, und durch das Sturmtief hat es mindestens einen Toten gegeben. Ein Autofahrer starb bei Bestwig im Sauerland, als ein entwurzelter Baum während der Fahrt auf sein Auto fiel. Und wegen der Schäden rechnet die Bahn auch morgen noch mit großen Problemen im NRW-Berufsverkehr. 23 Uhr gleich 27 ist es. Michaela Rensing ist im Studio aus unserer Nachrichtenredaktion und sie hat uns die Stimmen aus den Tageszeitungen von morgen mitgebracht.
Das neue Unterhaltsrecht, das Familienministerin Giffey plant, ist eines der Themen der Kommentatoren. Giffey will Väter von Trennungskindern besser stellen. Wenn das Kind viel Zeit bei ihnen verbringt, sollen sie weniger Unterhalt zahlen müssen. Die Stuttgarter Zeitung hört schon den Aufschrei. Ausgerechnet die Situation der Väter will Franziska Giffey verbessern. Und das, wo Mütter nach einer Trennung am stärksten vom Armutsrisiko betroffen sind, auch weil viel zu viele Väter den gesetzlich vorgeschriebenen Unterhalt nicht bezahlen. Aber trotzdem hat die Ministerin mit ihrem Befund recht, denn sie blickt auf den nicht zu leugnenden gesellschaftlichen Wandel. Das Unterhaltsrecht ist so veraltet wie die Vokabel alleinerziehend. Auch bei der Freie Presse aus Chemnitz kommt der Plan aus dem Familienministerium gut an. Trennungseltern favorisieren immer häufiger das Wechselmodell, indem sie sich die Betreuung ihres Nachwuchses oftmals hälftig teilen. Väter wollen gleichberechtigt an der Erziehung teilhaben. Das auf dem Residenzmodell basierende Unterhaltsrecht ist veraltet. Kein Wunder, es stammt aus den 1950er Jahren. Die Passauer Neue Presse steht dem Vorschlag ebenfalls offen gegenüber, gibt aber zu bedenken, die Kürzung der Unterhaltszahlungen muss aber fair gegenüber der Mutter erfolgen und berücksichtigen, dass doppelte Wohnstrukturen zu einem kostspieligeren Gesamtaufwand führen. Die meisten Kommentatoren bewegt allerdings die Antwort der CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer auf den Europavorstoß des französischen Präsidenten Macron. Die Frankfurter Rundschau überzeugt sie nicht. Selten war die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit so groß wie beim EU-Konzept von Annegret Kramp-Karrenbauer. Dem oberlehrerhaften Titel Europa richtig machen lässt die CDU-Chefin eine Mischung aus alten Forderungen wie sichere Außengrenzen und Provokationen wie die Aufgabe des Sitzes des Europäischen Parlaments in Straßburg folgen. Wenn es eine Antwort auf den emotionalen Weckruf für Europa des französischen Präsidenten Macron sein soll, dann ist sie nicht vollständig. Sie ist auch wenig konstruktiv, weil sie einige seiner Ideen ablehnt, ohne selbst zu sagen, wie die EU entwickelt werden soll. Die Zeitung Die Welt dagegen stellt sich hinter die CDU-Chefin. Die EU ist das Instrument, um sich in der Welt aktiv zu behaupten. Dafür braucht es keine große Europakonferenz, die alles und jedes auf den Prüfstand stellt. Diesen Vorschlag Emmanuel Macrons lehnt sie zu Recht ab. Die Nürnberger Nachrichten kritisieren Stil und Inhalt. Es ist ein Verstoß gegen die diplomatische Kleiderordnung, wenn sich die deutsche Regierungschefin über Macrons zunehmend verzweifeltes Werben ausschweigt und sich stattdessen nur die Parteivorsitzende äußert. Auch inhaltlich war das, was AKK schrieb, eine Zumutung. Europa richtig machen war der Beitrag überschrieben, was im Umkehrschluss ja nichts anderes heißt, als dass Macron es falsch anpackt.
Danke, Michaela Rensing. Und das war's von uns am Mikrofon. Bis hierhin war Petra Einsminger. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, wünsche noch eine angenehme Nacht.